ARD. HR2 Kultur. Menschen und ihre Musik.
Und heute zu Gast bei uns in der Sendung, und ich freue mich sehr, ist Nikolaus Habjan. Er ist Regisseur für die Oper, fürs Theater, Puppenspieler, Schauspieler und Kunstpfeifer. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Und ich freue mich erst, und ich freue mich auch auf die Musik, die Sie zusammengestellt haben. Da wird uns einiges erwarten. Und zwar beginnen wir mit der Zauberflöte. Das ist Ihre erste große musikalische Begegnung gewesen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, die hat mich absolut geprägt im Alter von 4 Jahren. Das war 1991, 200 Jahre Todestag Mozarts. Und da wurde natürlich die Zauberflöte als letztes Werk rauf und runter gespielt im Radio, im Fernsehen. Und da hat es mich wirklich komplett erwischt.
Wie ist das, wenn Sie die heute noch hören?
Immer noch. Also das ist für mich mit ganz starker Freude verbunden. Es gibt da in der Ouvertüre, die wir hören werden, so gegen Ende, das ist lustigerweise, ist das eine Stelle, die sich zweimal wiederholt. Im ersten Teil, dann ist das ja durchbrochen durch diese dreiteilige Fanfare, und am Ende kommt sie noch einmal. Und ich weiß nicht warum, aber diese Stelle, die hat mich schon als Kind immer extrem glücklich gemacht.
Und ich habe Sie ja auch schon gesehen, wie Sie die Königin der Nacht aus der Zauberflöte gepfiffen haben. Mhm. Können Sie das ganz kurz mal anstimmen? Geht das oder muss man sich vorbereiten?
Naja, also ich schau mal, dass es einigermaßen klingt. Moment.
So. Sänger sind ja ganz empfindliche Pflänzchen. Die müssen immer darauf achten, ne, dass mit dem Kehlkopf alles in Ordnung ist. Man muss sich gut vorbereiten, man muss gucken, dass nichts passiert. Wie ist das als Kunstpfeifer? Kann man das eher aus der Lameng machen? Oder sagen Sie auch, oh, es gibt Dinge, vor denen ich mich hüten muss?
Ja, definitiv. Also ich würde nie in ein Konzert gehen, bevor ich mich nicht wirklich gründlich aufgewärmt habe. Mhm. Und ich muss auch üben. Also ich übe das wie eine Sängerin oder ein Sänger. Jetzt im Moment bin ich gerade wieder sehr, ich sage jetzt auf Betriebstemperatur, weil ich vorgestern ein wunderbares Konzert mit der Lautenkompanie Berlin hatte. Da habe ich diese Arie auch gepfiffen. Ja, deswegen fällt es mir jetzt gerade sehr leicht, und die ist jetzt im Kopf. Aber normalerweise übe ich pro Tag mindestens eine Stunde, wenn nicht mehr.
Und übers Pfeifen, übers Kunstpfeifen sprechen wir gleich noch etwas ausführlicher. Jetzt hören wir aber erstmal Musik. Die Ouvertüre aus Mozarts Zauberflöte, Le Concert Spirituel, unter der Leitung von Hervé Niquet.
Thank you.
Le Concert Spirituel, am Pult Hervé Niquet mit der Ouvertüre aus Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte. Musik heute zusammengestellt von Nikolaus Habjan. Er hat uns eben schon was gepfiffen. Das klingt so ein bisschen jovial, aber er ist ja Kunstpfeifer und das klang sensationell, die Königin der Nacht eben. Wie sind Sie denn zum Kunstpfeifen gekommen?
Das ging lustigerweise über Umwege. Und zwar war das während meines Studiums. Da habe ich mit einem Sängerkollegen, einem Tenor, habe ich Diplomszenen einstudiert. Der musste die Don Ottavio-Arie aus Don Giovanni, Il mio tesoro intanto, singen. Und ich weiß nicht mehr genau, ich habe da irgendwie ihm was vorgezeigt und habe währenddessen die Arie gepfiffen und dann hat der Pianist aus Spaß dazu gespielt. Und das war dann plötzlich, irgendwie waren alle so still und haben dann gemeint, damit müsste man auftreten. Und ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, wer will denn das mehrere Minuten hören? Ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass man das abendfüllend machen könnte. Und ich wurde aber dann wirklich überzeugt. Und dann haben wir das 2011 ausprobiert bei einem entzückenden Kleinkunstfestival. Ja, das war total schön. Und das hat eingeschlagen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das funktioniert wirklich. Das war damals so eine 20-minütige Performance. Und mittlerweile mache ich wirklich abendfüllende Programme mit größter Freude. Also das ist für mich wirklich reinste Freude.
Wie viele Kollegen, wie viele Kolleginnen gibt es denn in diesem Bereich?
Es gibt überraschend mehr, als man denken könnte. Also da gibt es einige. Also wenn man zum Beispiel auf Social Media, auf Instagram zum Beispiel Artistic Whistling oder Whistler oder so eingibt als Hashtag, da kann man wirklich ganz, ganz wunderbare KollegInnen finden.
Da werde ich auch nochmal nachschauen. Aber wie gesagt, Sie finden auch Nikolaus Habjan auf YouTube und können ihn pfeifen sehen, so wie Sie ihn eben auch gerade bei uns gehört haben. Es hat Sie ja auch nicht nur auf die Bühne, sondern auch hinter die Bühne gezogen. Opernregie haben Sie studiert in Wien. Mhm. Darüber sprechen wir auch noch. Natürlich hören wir weiterhin Musik. Aus Orpheus in der Unterwelt haben Sie uns was ausgesucht. Mhm. Judy DeVos hören wir gleich mit dem Münchner Rundfunkorchester.
Das ist die Arie der Eurydike, die gerade von einer Schlange zu Tode gebissen wurde und währenddessen erfährt, dass ihre Affäre, der Imker Aristheus, in Wirklichkeit der Gott der Unterwelt Pluto ist, der sie jetzt in die Unterwelt hinabführt. Und das macht ihr so eine Freude, dass sie singt, der Tod will mir als Freund erscheinen. Und das ist eine der, finde ich, der schönsten Auseinandersetzungen in der Opernliteratur. Ich sage bewusst Opernliteratur bei Offenbach, weil ich das Wort Operette nicht richtig finde, schon gar nicht bei Orpheus in der Unterwelt. Das, finde ich, ist eine der schönsten Behandlungen des Todes in der Oper.
Thank you.
Eben haben Sie ja ganz klare Genregrenzen schon mal gezogen zwischen Operette und Oper. Wie ist das, wenn Sie inszenieren? Mögen Sie auch das Leichtere, das Humorvolle der Operette im Gegensatz zum Schwereren der Oper oder gibt es da gar keine Präferenzen?
Ich mag beides. Ich habe das Glück gehabt, dass ich vorletztes Jahr durfte ich von Offenbach La Pericole im Theater in der Wien inszenieren. Und das war meine erste Auseinandersetzung mit, ich sage es unter Anführungszeichen, Operette, weil auch da finde ich nicht, dass es eine Operette ist. Das Schwere der Oper und das Leichte der Operette, so muss es sich anfühlen. Aber in Wirklichkeit finde ich, ist die Operette das viel, viel, viel Schwierigere. Denn die Operette stirbt meiner Meinung nach mit schlecht geprobten Dialogen. Da kann die Musik noch so schön sein. Wenn die Dialoge zusammenfallen wie ein trauriges Soufflé, dann ist das Ganze ja für die Katz. Bei der Oper ist es anders, weil bei der Oper hat man diese wunderschöne Musik und man hat auch immer diese Tragik. Und Tragik ist auf der Bühne immer viel leichter darzustellen als der Witz oder die Komödie, die ja ein Balanceakt ist zwischen den Kontrasten. Weil wenn wir eine Tragik haben, dann ist es so ein sanfter Übergang. Aber bei der Komik, das ist ja immer eine Abwechslung von Extremen und dadurch entsteht ja der Witz. Und da muss das Timing exakt stimmen.
Und wir hören eine Sängerin, einen Sänger, deren Timing ganz besonders stimmt. Nathalie Dessay und Laurent Nahori mit dem Fliegenduett aus Orpheus in der Unterwelt. Da hören wir das Orchester der Oper Lyon unter der Leitung von Marc Minkowski.
Und man muss ja dazu sagen, dass die ja eigentlich sogar verheiratet sind. Das heißt, da ist das Timing komplett gut. Die kennen sich ja auch richtig, 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 richtig gut.
Haben Sie mit den beiden mal gearbeitet?
Leider noch nie.
Da wüsste ich gerne, wie man mit denen probt, ob das schwieriger oder leichter ist.
Also es gibt von dieser Aufnahme, gibt es auch eine Videoaufnahme aus Lyon. Und wenn man sich das so anschaut, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass diese ganze Produktion ein ganz großer Spaß für alle Beteiligten war.
De cette gaze légère. brise dès tous les passés le compasse. La plus brise dès tous les passés le compasse.
Chante, 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 chante.
Gerade vom Spaß bei einer Opern-Operettenproduktion gesprochen. Wie viel Spaß gibt es bei Ihnen auf den Proben? Wird da viel gelacht oder sehr konzentriert gearbeitet oder geht das Hand in Hand?
Definitiv Hand in Hand. Also ich glaube ganz fest daran, dass die besten Ergebnisse entstehen, wenn sich alle, und damit meine ich jetzt nicht nur die Leute auf der Bühne, sondern eben auch das Leading-Team, dann die ganzen Menschen, um die Bühne, hinter der Bühne, dass die alle, die mitarbeiten, dass die alle sich in die Produktion verlieben. Weil ich glaube wirklich, dann entstehen die besten Resultate. Und das wurde mir auch in jeder Arbeit, die ich bisher hatte, wurde das bestätigt. Und deswegen glaube ich ganz, ganz klar an eine sehr humorvolle Probenatmosphäre, wo auch geblödelt werden kann, wo Spaß sein darf. Und dadurch entsteht dann auch eine wahnsinnig schöne, und ich sage jetzt wirklich, eine liebevolle Konzentration.
Wie verlieben Sie sich in die Stoffe, die Sie inszenieren?
Meistens, also in der Theater, wenn ich jetzt Theater mache, dann wähle ich die Stoffe eigentlich aus. Und da kann ich das nicht genau erklären. Da springt mich ein Stoff an und dann weiß ich, darüber möchte ich ein Stück machen oder ein Stück schreiben lassen. Oder ich habe ein Stück, wo ich sage, dazu habe ich ganz, ganz großes Kopfkino, das möchte ich gerne auf die Bühne bringen. Also Kopfkino ist immer so ein ganz wichtiger Punkt. In der Oper ist es manchmal so, dass da wird mir eine Oper angeboten, die ich kenne und dann weiß ich, okay, die will ich unbedingt machen. Oder es wird mir ein Werk angeboten, wo ich zögere, weil ich mir dann denke, dieses Werk braucht mich nicht. Da wüsste ich nicht, wie ich diesem Werk irgendwas geben könnte, dass es dann irgendwie so besonders macht, dass es Leute ansehen wollen. Oder es gibt Stücke, die kenne ich gar nicht und da wage ich dann auch das Risiko, auszuprobieren, ob ich mit diesem Werk warm werde. Und das hat bisher immer geklappt.
Welche Oper würde Sie extrem reizen zu inszenieren?
Hoffmanns Erzählungen ist ganz oben. Also man merkt schon, ich habe eine ganz große Offenbach-Liebe. Das wird mich unglaublich reizen. Also da warte ich wirklich darauf, dass ich das mal machen darf. Also an alle Intendantinnen und Intendanten, die zuhören, da sende ich einen Wunsch hinaus. Dann wird mich unglaublich interessieren Turn of the Screw von Benjamin Britten. Ich liebe auch Belcanto-Opern, also gerade so ein Don Pasquale, ein Liebestrank. Da wäre ich auch sehr gerne bereit.
Wie gesagt, das ist ein Ruf raus an die Intendanten und Intendantinnen. Wir leiten das gerne weiter, schreiben Sie uns hl2@hr.de. Wir leiten das weiter an Nikolaus Habjan. Aber bevor wir diese Wünsche erfüllen, erfüllen wir erst noch einen Musikwunsch von Ihnen. Und zwar kommen wir zum Gefangenenchor aus Beethovens Fidelio. Karl Böhm dirigiert die Staatskapelle Dresden. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
Fidelio ist für mich ganz stark auch wie die Zauberflöte eigentlich für mich verbunden. Das war meine erste, wirklich allererste Regiehospitanz, die ich gemacht habe. Also das erste Mal, dass ich an der Oper, es war damals 2004, die Oper Graz, dass ich da wirklich von Anfang an, also vom Konzeptionsgespräch wirklich bis zur Premiere, eine Produktion als Regiehospitant begleiten durfte. Und ich durfte auch da wirklich stark mitarbeiten. Und das hat mich natürlich sehr geprägt, auch für meine spätere Entscheidung, dann wirklich auch Regisseur zu werden. Und dieses Stück habe ich in dieser Arbeit eben auf eine Art und Weise kennengelernt, wie ich das, glaube ich, nie geschafft hätte, wenn ich nur die Noten mir angeschaut hätte oder nur die Aufnahmen angehört hätte oder die Oper mir an Opernhäusern angeschaut hätte. Aber wirklich 6 Wochen lang intensivste Beschäftigung und überhaupt auch das ganz Neue für mich damals an der Seite des Leading-Teams zu sitzen und wirklich Mäuschen zu sein und wirklich alles genau mitzukriegen, was funktioniert nicht. Konflikte sehen, die sich aufbauen oder Möglichkeiten sehen, die sich ergeben. Also das war unglaublich spannend.
Die Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Karl Böhm mit dem Gefangenenchor aus Beethovens Fidelio. Ein Musikwunsch von Nikolaus Habjan, er ist heute zu Gast. Sie haben ja gerade gesagt, das ist Ihre erste Regiehospitanz damals gewesen. Was wäre denn ein alternativer Lebensweg gewesen, wenn Sie nicht ins Regiefach gegangen wären?
Vermutlich wäre ich in die Biologie gegangen. Oh. Also Biologie hat mich auch ganz anders, aber eigentlich doch ziemlich ähnlich, weil ich glaube, mich hätte die Verhaltensforschung unglaublich interessiert und die Zoologie in Bezug auf Insekten und Spinnentiere, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mal weg von den Spinnentieren, von den Insekten, aber die Verhaltenslehre, nutzt Ihnen das auch bei der Arbeit als Regisseur?
Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage nein.
Aber ist es was man erstmal nicht so rauskramen möchte, eher so unter den Teppich kehrt?
Nein, gar nicht. Also ich finde einfach, wenn man sich einfach anschaut, ich finde zum Beispiel, man kann irrsinnig viel von, man muss jetzt gar nicht so in die exotische Tierwelt gehen, aber man kann zum Beispiel wahnsinnig viel von Hunden und Katzen kann man lernen. Ich finde das unglaublich spannend zu sehen, was diese Tiere für unglaublich kreative Wege finden, mit uns zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, wirklich, das unterschätzt man, wenn man, glaube ich, nicht selbst einen Hund oder eine Katze hat. Und ich glaube einfach, generell kann man von der Natur einfach unglaublich viel lernen. Optisch, verhaltenstechnisch, in der Akustik, generell. Also ich glaube einfach, das ist so ein, also wenn man einfach mit offenen Augen durch die Welt geht und die Natur ja wertschätzt und bewundert, ich glaube, das ist ein Schlüssel für ganz viele Dinge.
Wir hören jetzt noch einen Ausschnitt aus Fidelio. Sie haben eine große Arie ausgesucht.
Die große Arie der Leonore, das ist die Befreiungsarie. Ich finde die Figur der Leonore so eine unglaublich spannende Figur. Und da ist sie an einem Punkt, wo sie eigentlich kurz davor ist, aufzugeben. Und diese Arie ist dieses, sie lässt sich in dieses Ermüdungsgefühl fallen und erlaubt sich diese Gedanken an das Aufgeben, erlaubt sie sich, um sie dann wegzuschieben. Und dann schöpft sie nochmal diese Energie, diese Motivation, die Suche nach ihrem Gatten nicht aufzugeben. Und dann setzt das ganze Orchester mit dieser Blechbläserbatterie gegen sie ein. Das ist unglaublich, und wie auf einem Surfbrett surft dann die Leonore auf diesen Blechbläsern dem Finale der Oper entgegen. Und das war für mich immer so ein unglaublich schöner Moment, eben wie auch der Gefangenenchor. Das sind so Momente, die mich so emotional berühren. Also diese Gefangenen, wenn da diese, ganz am Anfang, wir haben es ja gehört, wenn diese Streicher ganz zart anfangen und dann baut sich das auf und dann kommt dieser kollektive Einatmer der Gefangenen. Oder bei Leonore eben diese, es beginnt ja lustigerweise fast wie das Lied Guter Mond, du gehst zur Stille. Das ist, genau, und bei Leonore ist, und das finde ich, das ist auch irgendwie so schön, weil dieses Guter Mond, du gehst zur Stille ist ja auch ein unglaublich trauriges Lied. Das ist ja kein Einschlaflied, sondern das ist ja ein schwer trauriges Lied, und das passt so, finde ich, in diese Stimmung hinein, und dann, wie gesagt, dann surft sie auf den Blechbläsern davon.
Ruf,
Hoffnung, lass den letzten Stern aus Beethovens Fidelio, Gundula Janowitz und die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Leonard Bernstein. Nikolaus Habjan, wir haben ja schon ganz viel von Ihnen erfahren. Wie gesagt, Opernregisseur, Theaterregisseur, Kunstpfeifer, wir werden Sie auch noch singen hören, das verspreche ich. Aber ein großes Thema, was wir bisher ausgeklammert haben, Sie sind ja auch Puppenspieler. Mhm. Wie kam es zur Liebe zu den Puppen?
Ja, das war lustigerweise fast zugleich wie die Liebe zur Zauberflöte entstanden ist oder überhaupt zu klassischer Musik. Das war dann 1992. Da war ich mit meinen Eltern in Salzburg und ich habe natürlich überall, also wo Zauberflöte verfügbar war, ich war ja ein Jahr zuvor das erste Mal in der Oper Zauberflöte und habe meine Eltern ja dann regelrecht drangsaliert, oft in die Oper zu gehen. Also wir sind dann eigentlich, glaube ich, fast einmal die Woche mussten wir gehen. Und weil ich bin ja auch damals in die Volksschule gegangen, das heißt, da war ja nur möglich Freitag oder Samstag, weil dann konnte ich am nächsten Tag länger schlafen. Dann waren wir in Salzburg und da gibt es ja das wunderbare, und das empfehle ich allen, die nach Salzburg kommen sollten, das wunderbare Salzburger Marionettentheater. Und die haben eine ganz bezaubernde Zauberflöte im Programm. Die ist schon sehr alt. Die Bühnenbilder, die sind von Günter Schneider-Simsen, ein legendärer, großartiger Bühnenbildner. Und das ist so schön. Das ist einfach so schön. Und da habe ich mich dann komplett in diesem Puppenkosmos verloren und wusste, das ist definitiv etwas für mich. Und das dann noch in Kombination mit Oper, da war es dann ganz klar, das muss mein Weg werden.
Was haben denn Ihre Eltern gesagt, als Sie sie immer wieder in die Oper geschleift haben? War das auch so ein Ob-Bub nicht schon wieder?
Manchmal ist dann, also dann ist die Mama mit mir in die Oper gegangen, dann die nächste Woche ist dann die Oma mit mir in die Oper gegangen, dann die meine Großtante, und es hat sich so abgewechselt. Man muss sagen, meine Eltern haben mich immer, und das tun sie nach wie vor, die fördern mich unglaublich.
Eine gemeine Frage. Mit wem lässt es sich leichter arbeiten? Mit Puppen oder mit Schauspielern und Schauspielerinnen?
Ich arbeite meistens mit beiden gleichzeitig. Mhm. Deswegen kann ich das nicht genau erklären. Es gibt natürlich bei beiden Seiten Vor- und Nachteile. Puppen sind relativ schnell zu überzeugen von dem, was man möchte, aber sie haben kein Rückgrat und sie lernen keinen Text. Und bei Schauspielerinnen und Schauspielern ist es natürlich anders, und da ergeben sich dann auch sehr spannende Diskussionen, die ja durchaus auch, ich mag ja Diskussionen und diskutiere gern was aus auf eine respektvolle Art und Weise. Und ich glaube ja immer, das tut ja auch dann letztendlich dem Stück auch sehr, sehr gut, wenn da zwei unterschiedliche Sichten aufeinandertreffen und dann bildet sich vielleicht eine neue dritte oder die Sicht, die dann letztendlich überzeugender ist, wird dann gewählt. Also ich finde das ganz gut.
Lassen Sie uns noch ganz kurz über die Puppen sprechen. Wie sehen die aus, wer sich gar kein Bild machen kann?
Vielleicht muss man dazu vorher sagen, dass ich eine ganz eigene Vorstellung von Ästhetik habe. Also das, was vielleicht andere Leute als grotesk oder eigenartig oder vielleicht auch hässlich bezeichnen, würde ich sagen, finde ich sehr, sehr spannend. Also meine Puppen sind nicht im klassischen Sinne schön, sondern die sind eher, wenn man, es gibt in Österreich, oder gab es leider schon verstorben, einen wunderbaren Karikaturisten, das ist Manfred Dykes gewesen. Und wenn man sich diese Figuren anschaut, darin liegt ja auch eine, finde ich, eine unglaublich poetische Wahrhaftigkeit. Also so diese Karikaturen sind ja viel näher an der Realität, als wir das wahrhaben möchten. Und so ungefähr sehe ich das mit meinen Puppen auch oft.
Und jetzt kommen wir nach dem Pfeifen nochmal zum Gesang. Sie haben auch ein Georg Kreisler-Programm aufgenommen, das gibt es auf CD. Mit wem haben Sie da zusammengearbeitet?
Mit der wunderbaren Osttiroler Musikbanda Franui, mit denen ich sehr verbunden bin und die ich unglaublich schätze. Die haben mich eigentlich auf sehr, sehr liebenswerte Art genötigt, dieses Projekt zu machen, weil sie gemeint haben, ich müsste singen. Ich war davon nicht so überzeugt, aber die waren sehr hartnäckig und dann haben wir diese CD rausgebracht. Und im Nachhinein bin ich dann schon sehr stolz drauf, was da rausgekommen ist.
Wird es auch noch weitere Ausflüge ins Gesangsfach geben?
Also mit den Franois definitiv. Also ich hoffe schon, also wenn die das mit mir machen wollen. Also ich wäre dafür sehr offen.
Wir wären dafür auch sehr offen, wenn wir nämlich jetzt hören, was Sie da aufgenommen haben. Wir hören Sie mit Bidlabu.
Also wir haben ganz bewusst dieses Lied auch auf die CD genommen, weil, und das ist ja leider auch schwerst aktuell, ist das ja in Österreich auch gerade ein ganz großes Thema, ist die hohe Anzahl an Femiziden und auch die eigenartige Reaktion der Regierung, die das auch so ein bisschen wegignoriert. Und ich glaube, deswegen finde ich, ist es gut, wenn dieses Lied auch die ein oder andere Irritation auslöst und auf dieses Thema vielleicht auch hinweist.
Es ist traurig, wenn Liebe erkaltet. Es ist furchtbar, wenn Liebe vergeht. Doch wie kann man von Liebe erwarten, dass sie immer und ewig besteht? Nur ich liebe jede auf immer, ganz ohne mir das Leben zu erschweren. Und ich werde geliebt, und wie ich das mach, das will ich Ihnen jetzt erklären. Abidlabu, abidlabu, abidlabing, bang, bu. Unsere Liebe war beinahe schon vergangen. Da schlitzte ich die Kehle der Katrein. Das heißt, sie liebte mich, solange sie lebte, und wegen dem Bisselschlitzen wird sie nicht böse sein. Abidlabu, abidlabu, abidlabing, bang, bu. Unsere Liebe hatte kaum noch angefangen. Da nahm Janine eines Tages ein Aspirin. Also, das war kein Aspirin, nein, das war Strychnin. Aber heute noch liebe ich Janine. Adelheid warf ich in die Donau, gleich nach Dürnstein, niemand hat's gesehen. Und auch sie wird mir verzeihen, denn grad bei Dürnstein ist die Donau doch so wunderschön. Abidlabu, abidlabu, abidlabing, bang, bu. Also, was kann eine Frau da noch verlangen? Nach dem Tod hab ich sie stets noch mehr verehrt. Kam der Tod doch etwas schnell, das ist nur originell. Und bis heute hat sich noch keine beschwert. Zum Beispiel Lola mit den Engelsminen, leg dich auf die Idee zu chinen. Lilly, Lene und Marianne starben in der Badewanne. Wiesel schloss den Lebenswandel durch ein großes Ziegelstandl. Lustig ist die Jägerei, Lotte war im Weg dabei. Abidlabu, abidlabu, abidlabing, bang, bu. Unsere Liebe war kaum älter als 2 Stunden. Da stieg ich auf den Turm mit Rosmarie. bei Yvonne hab ich vergessen, den Gashahn abzudrehen und die Blumenspenden flossen wie noch nie. Abelebu, Abelebu, Abelebing, Bang, Bu. Nur die Sonja, die wollte mich versichern lassen. Also das ärgerte mich sehr. Das hat mich so verdrossen, ich hab sie schnell erschossen und heute lieb ich sie nicht mehr. Aber Anneliese hätte die Krankheit überwunden, doch leider trank sie die falsche Arznei. Und Frieda hatte satt das Leben, wollte selbst den Tod sich geben. Selbstverständlich half ich ihr dabei. Abelebu, Abelebu, Abelebing, Bang, Bu. Aber heute hab ich eine Frau gefunden, ganz bestimmt die schönste Frau der Welt. Und jetzt darf ich's nicht verpassen, mir die Messer schleifen zu lassen. Und dann muss ich die Pistolen vom Pistolenputzer holen. Eine Sense muss ich borgen und das Ersehen, das kommt erst morgen. Ein kleines Tomahackerl, für die Leich brauch ich ein Sackerl. Und dann Besen hätte ich gern, um die Knochen aufzukehren. Das Petroleum, das habe ich schon bestellt. Abelebu, Abelebu, Abelebing, Bang, Bu. Schöne Frauen kosten sehr viel Geld.
Nikolaus Habian mit Franui und Georg Kreislers Bidlabu. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast gewesen sind und wir werden Sie gleich zum Abschluss nochmal singen hören mit einem ganz großen Klassiker von Georg Kreisler mit seinem Frühlingslied. Ist das auch Ihr Humor? Man schaut ja gerne aus deutscher Sicht Richtung Österreich und sagt, oh ja, da gibt es einen, vor allen Dingen in Wien, einen sehr schwarzen Humor. Ist das auch Ihrer?
Ja, ich würde schon sagen, mein Humor ist auch sehr dem schwarzen Humor zugewandt. Bei Kreisler hat das natürlich nochmal eine ganz andere Schärfe, wenn man sich die Biografie von Kreisler anschaut und sich auch überlegt, um was es bei dem Frühlingslied ja eigentlich auch wirklich geht. Da geht es ja darum, eine Gruppe von Schädlingen mit einem schönen Walzerklang auszumerzen. Und das ist natürlich, das macht dieses Lied dann, und wie das halt bei Kreisler immer so ist, es kommt eine lustige Melodie, es kommt ein auf den ersten Blick lustiger Text, aber wenn man länger drüber nachdenkt, dann schneidet dieses Lied schwer und tief ins Gemüt und das soll's auch.
Nikolaus Habian, ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit.
Ja, ebenso. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Schatz, das Wetter ist wunderschön, der Leid ist nicht länger zu Haus. Heute, da muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketerl sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich hab eine Idee. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftet der Taube. Der Frühling, der trinkt bis ins innerste Mark beim Tauben vergiften im Park. Schatz, bring das Arsen geschwind her, das tut sich am besten bewähren. Streu's auf ein Grahambrot, kreuz über quer und ins Scherzl, es fressen so gern. Erst verjagen wir die Spatzen, denn die Turn haben alles verpatzen. So ein Spatz ist so geschwind, der frisst das Gift auf im Nu und das arme Taubel schaut zu. Ja, der Frühling, der Frühling ist hier. Geh mal Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Tauben vergiften im Park. Der Hansl geht gern mit der Mali, weil die Mali, die zahlt sie an Kali. Die Herzen sind schwach, doch die Liebe ist stark. Beim Tauben vergiften im Park. Nimm für uns was zum Naschen, aber bitte in der anderen Taschen. Geh mal Tauben vergiften im Park.
Brr, 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 brr. Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.